Der 1213 Podcast. Heute zu Gast CEO von AdHouse und Fullstack, Adis Pecerovic.
Mein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ich finde genau das Gleiche ist im unternehmerischen Kontext oft der Fall. So wie man eine Sache macht, so macht man alles. Und wenn die Brand wirklich sexy ist, dann geht der Vertrieb auch einfacher von der Hand. In 80% der Fälle ist es sogar kontraproduktiv, wenn man eine außergewöhnliche Idee hat, weil das heißt, sie ist nicht validiert. 95% der Unternehmer machen Dinge, die es schon immer gab. Der Grund, der mir am häufigsten unterkommt, irgendwie, warum irgendwie Brands oder Unternehmen scheitern, ist, dass sie einfach aufs falsche Pferd setzen. Ich finde es immer irrsinnig schade, wenn ich jemanden mit einem guten Produkt, einer guten Dienstleistung sehe oder manchmal auch mit einer guten Idee, aber sie schaffen es nicht, diese Ideen in die reale Welt zu bringen, weil ihnen halt das Skillset fehlt. Also ohne ein stabiles Fundament braucht man an Skalierung gar nicht erst zu denken, meiner Meinung nach. Das Nummer eins Ding ist, glaube ich, sich selbst, also das Ego aus dem Weg zu räumen und sich einzugestehen, dass man eigentlich relativ wenig Ahnung hat oftmals und sich dann Experten dazu holt. An Unis lernt man oft ja nur theoretisches Marketing, was mit der Realität absolut gar nichts zu tun hat. Ich lebe viel zu kurz, um keine Risiken einzugehen und ich gehe gerne Risiken ein und deswegen habe ich mich immer getraut, Dinge auszuprobieren.
Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des 1213 Podcast, der Podcast von 1213 Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf Sie auch heute wieder durch spannende Digitalisierungsthemen begleiten. Im letzten Podcast haben wir mit dem IT- und Security-Experten Walter Höblinger von der Signa Group über die aktuellen Herausforderungen und neuen Bedrohungen im Rahmen der Digitalisierung gesprochen. Es war eine sehr spannende Folge, also wenn Sie sie noch nicht kennen, einfach reinhören. Heute freue ich mich über einen Gast, der in den letzten 10 Jahren eine steile Karriere hingelegt hat. Es gibt fast keine Bühne, auf der er noch nicht gestanden ist. Aktuell baut er marktführende Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Creator Economy und Consulting auf. Und welchen Part hier die Digitalisierung einnimmt, werden wir erfahren. Eins ist sicher, es wird auch heute wieder sehr spannend. Danke, dass Sie dabei sind und jetzt geht's los. In unserem Podcast-Studio begrüße ich heute einen Gast, den ich schon seit über 10 Jahren kenne, denn ich war sein erster Arbeitgeber mit Fixanstellung und über die gemeinsamen Erinnerungen werden wir heute gleich sprechen. Er ist aktuell Geschäftsführer von der Growth and Brand Agentur AdHouse und von Fullstack Marketer, wo die besten Marketingleute ausgebildet werden. Was sich dahinter verbirgt, wird er uns erzählen. Neben seinen Stationen als Digital Marketing Manager bei Red Bull Mobile, Pro7Sat1 und Forbes war er maßgeblich am Performance-Erfolg von Waterdrop beteiligt. Er hat die 1% Marketer Society gegründet, ein Treffen der europäischen Marketing-Elite, erstmals letztes Jahr in Wien und demnächst auch in Genf. Und ich bin gespannt, wer hier zur Elite zählen darf und ob wir vielleicht auch noch ein Last-Minute-Ticket kriegen. Was uns verbindet, ist der Umstand, dass wir unprofessionelles Arbeiten einfach beide nicht mögen. Auf Wienerisch gesagt, wenn wir was machen, dann wirklich gescheit. Herzlich willkommen, Adis Pecerovic.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, schön, dich auch wiederzusehen, nach noch ein paar Jahren. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen und ja, freue mich sehr drauf.
Super. Ich habe ja im Intro schon erwähnt und es steht auch in deiner Vita auf LinkedIn, ich war mal dein Chef, also schon über 10 Jahre her. Kannst du dich noch irgendwas daran erinnern, was damals war?
Ja, sehr gut. Ich weiß noch so ziemlich genau alles.
Ehrlich?
Das war nach meiner Matura, also in Deutschland Abitur, tatsächlich mein erster Job. Ich habe bei dir angefangen, ich glaube als Social Media Marketing Manager, aber habe ja eigentlich dann wirklich viele unterschiedliche Sachen gemacht. Also ich kann mich an alles erinnern, wie wir uns das erste Mal getroffen haben beim Bewerbungsgespräch, ein Café Landmann auf... Wirklich alles, die Kunden, das erste Büro, schöne Erinnerungen.
Gibt es irgendeine Geschichte, die dir wirklich so hängen geblieben ist, wo du gesagt hast, okay, was will der von mir, warum muss ich dort das arbeiten?
Na, eher umgekehrt, ehrlicherweise. Meine Familie, also meine Eltern, meine jetzt Frau, damals Freundin, waren alle schockiert, dass ich irgendwie nicht ins Büro kommen musste. Ich habe ja damals von so einem Coworking-Space gearbeitet und bin manchmal irgendwie um 10 hin und manchmal um 11, Hauptsache die Arbeit war erledigt. Was für dich fein war, war für mich auch so, wow. Das ist eine Sache, die mir im Kopf geblieben ist, also dass man nicht immer so ganz klare, fixe Regeln braucht, so am Ende des Tages zählt der Output, habe ich dann auch übernommen. Und eine Sache, wo ich bis heute noch ein schlechtes Gewissen habe, ich kann mich gut erinnern, wo ich mein erstes Firmenhandy ever bekommen habe von dir, ein iPhone damals. Und das habe ich, glaube ich, 10 Tage, nachdem ich es bekommen habe, ist mir das abhanden gekommen bei einer Partynacht. Das da habe ich immer noch leichte, schlechte, wie nennt man das, Schuldgefühle, leichter, ja.
Gut, aber das,
Entschuldigung.
Aber das mit dem Handy habe ich vergessen gehabt. Also das ist mir gar nicht mehr in Erinnerung geblieben.
Ich glaube, 2 Wochen, nachdem du mir das Handy besorgt hast, war es auch wieder weg.
Ja, aber gut, das ist halb so schlimm. Also kann man als Materiell ist nicht so wichtig.
Sehr gut.
Also ich habe meine grauen Zellen auch ein bisschen wieder aktiviert. Ich musste wirklich dann noch viel nachdenken. Habe dann auch sozusagen meine alten Dokumente wieder durchforstet und geschaut, was das eigentlich gemacht. Ja, weil in der Zwischenzeit doch sehr, sehr viel passiert ist. Und das Wichtigste, was ja da hochgekommen ist, ist ja, du hast damals unser Logo entwickelt.
Das stimmt,
das 123C-Logo hat alles entwickelt und es ist noch immer aktuell. Also ein Wahnsinn. Und damals warst du schon sehr kreativ, hast ja auch für uns die Landingpages gemacht und die Webseiten und Co. Aber die Kreation ist die dir schon in die Wiege gelegt worden. Warst du von klein auf schon so kreativ?
Ja, mein Vater war immer so ein sehr kreativer Mensch oder ist immer noch ein sehr kreativer Mensch. Der malt gerne und macht ein bisschen Musik. Eher schlecht als recht, aber er mag es gerne. Die Seite meiner Mutter war eher so die unternehmerische Seite der Familie, würde ich behaupten. Die zwei Dinge haben sich dann irgendwie kombiniert, aber ich habe immer schon gerne Dinge gestaltet, ja, gebastelt, gemalt, solche Sachen habe ich immer schon gern gemacht, ja.
Damals, wie wir uns kennengelernt haben, war meine Agentur sehr überschaubar, du warst ja mein einziger Mitarbeiter. Aber wir sind am Markt wie die großen Brands aufgetreten. Also du hast gesagt, okay, wir brauchen ein cooles Logo, wir brauchen eine coole Webseite, wir haben hochwertige Folder produziert, wir haben ein durchdesigntes Rechnungspapier gehabt, ja, auf jeden Fall. Innovatives Merchandising, wir haben damals schon Rucksäcke nachhaltig produziert, was sehr lustig war, und Kleber wirklich in unterschiedlichsten Versionen. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, da spiegelt sich wirklich so dein Mindset wieder. Das heißt, im Endeffekt, wenn das Produkt und Marketing passt, werden sich die Leute schon melden. Hat sich das so durchgezogen wie ein roter Faden in deinem Leben?
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ich finde genau das Gleiche ist im unternehmerischen Kontext oft der Fall. So wie man eine Sache macht, so macht man alles. Und wenn die Brand richtig sexy ist, dann geht der Vertrieb auch einfacher von der Hand und dementsprechend habe ich da immer großen Wert drauf gelegt, immer noch.
Von uns bist du dann direkt zu Red Bull Mobile, dann von dort dann zu 7One Media, damals noch Onipuls 4 und zu Forbes. Also hast du im Endeffekt alle Hauptmedien, Print, Mobile und TV sozusagen wirklich miterlebt. Was waren da deine wichtigsten Learnings in dieser Zeit?
Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Die wichtigsten Learnings. Die Power von einem so einem starken Trusted Medium habe ich das erste Mal bei TV gemerkt. Also wenn man da einmal im TV in der Sendung aufgetaucht ist und dann haben Leute auf einmal plötzlich einen wiedererkannt und ja, man war halt im Fernseher drinnen und plötzlich ist man in einer ganz anderen Stufe von der Wahrnehmung her. Also das war definitiv eine Sache, die einprägsam war. Die zweite Sache war, dass ich gemerkt habe, alle kochen mit Wasser. Also ich war erstaunt. Ich habe mir dann gedacht, hey, ProSieben, Forbes, Red Bull, boah, so große Namen, die müssen alle die absoluten Genies sein. Nicht falsch verstehen, das ist nicht despektierlich gemeint. Da arbeiten sehr viele sehr smarte Leute. Aber ich habe gemerkt, okay, ich glaube, das kriege ich auch hin, mich da irgendwie vorwärts zu bewegen. Und viele Sachen, also ich zum Beispiel, das Print einfach mehr oder weniger tot ist, habe ich relativ schnell gecheckt. Aber auch da bei Forbes habe ich dann gemerkt, die Power einer Marke, also Forbes, ich hatte eine @forbes.at E-Mail-Adresse. Ich habe mir relativ viele Goodies bei irgendwelchen Unternehmen erschnort, weil ich da einfach mit einer Forbes E-Mail-Adresse hingeschrieben habe. Solche Sachen. Also ich primär will es zusammenfassen auf Power einer Marke und eines erkannten Mediums, dass wirklich alle nur mit heißem Wasser kochen. Und das dritte Learning war für mich eines, ich habe einfach gemerkt, ich habe keine Lust auf sowas, also auf so Konzernarbeit. Lieber ein kleines Team, wo man agil ist und viel bewegen kann, als dass man eins von 10.000 Rädchen ist. Das war nicht so ganz meines.
Ab diesem Zeitpunkt haben wir uns dann leider ein bisschen aus den Augen verloren. Viel über dich gehört und gelesen, aber persönlichen Kontakt hatten wir leider nicht. Aber trotzdem warst du irgendwie präsent für mich. Warum? Weil dein Name ist immer wieder bei unterschiedlichen Unternehmern, Gesprächen mit Businesspartnern und so weiter aufgetaucht und erwähnt worden. Ja, der Adi ist super, der verdient viel Kohle, der hat's geschafft. Ist irgendwie sehr oberflächlich alles. Ist das so?
Gleiches zieht Gleiches an. Und wenn man nach außen hin halt irgendwie Erfolg repräsentieren kann, dann sieht man auch andere erfolgreiche Menschen an. Das ist nur eine Seite der Medaille. Also wenn man im Leben mein Instagram-Feed durchgeht, dann würde man sich denken, sehr oberflächlich, irgendwie teures Auto, Penthouse, weiß der Geier was. Das ist schön, ich liebe solche Dinge, aber es sind auch viele Dinge passiert, die vielleicht nicht so schön waren. Es gab immer Ups und Downs und also nicht alles, was glänzt, ist Gold, würde ich jetzt mal sagen.
Du hattest ja in deinem Teenageralter schon viele, viele Ideen und hast auch sehr viel ausprobiert und hast, wie du gesagt hast, auch Niederlagen erlitten, definitiv, ja. Und bist mit deinen eigenen Worten auch oft mit dem Rücken zur Wand gestanden. Wie bist du da rausgekommen? Hast du da irgendwelche Mentoren, Vorbilder gehabt, die dir da geholfen haben?
Ich hatte immer so ein sehr gutes Netz, würde ich mal behaupten. Ich habe Gott sei Dank eine fantastische Familie und gute Freunde. Dementsprechend habe ich gewusst, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich irgendwie wieder einen ganz normalen Job suche und von vorne beginne. Dementsprechend war meine Angst vom Scheitern jetzt nie ganz groß, weil ich wusste, ich Das Wichtigste habe ich. Ich glaube, das haben viele leider nicht und dementsprechend trauen sie sich, keine Risiken einzugehen. Und ich hatte also vor 10, 12 Jahren natürlich auch gesundheitlich ein bisschen mehr Probleme, das weißt du auch. Und dementsprechend, ich habe immer verstanden, das Leben ist kurz. Das Leben ist viel zu kurz, um keine Risiken einzugehen. Und ich gehe gerne Risiken ein und deswegen habe ich mich immer getraut, Dinge auszuprobieren. Also meine Frau ist ziemlich konservativ in solchen Sachen. Die sagt immer so, Wahnsinn, wie traust du dich das und so weiter. Und für mich fühlt sich das aber gar nicht so an, würde ich behaupten.
Du hast ja angesprochen, deine Eltern sind die Flüchtlinge aus dem Balkan. Der Vater war dann Bauarbeiter und die Mutter Putzfrau. Also es war nicht leicht für euch. Aber was haben dir deine Eltern so auf dem Karriereweg wirklich mitgegeben? Also sagst du, okay, das habe ich von ihnen wirklich übernommen.
Ich persönlich will das auch nicht überdramatisieren. Wir hatten eine sehr schöne Kindheit und wir waren jetzt auch nicht so bettelarm oder so, aber es war jetzt auch nicht Mittelstand oder sowas. Dementsprechend hatte ich immer Drive, Gas zu geben und was aufzubauen. Also das ist eine Sache, die sie mir mitgegeben haben. Sie haben mich immer supportet, Gott sei Dank. Dafür bin ich extrem dankbar. Das heißt, das war für mich auch immer Antrieb und wie soll ich sagen, eine Stütze. Meine Mutter ist sehr risikofreudig, war sie immer schon. Sie hat meinen Vater überredet, dass sie eine Eigentumswohnung kaufen vor 15 Jahren, was ein sehr gutes Investment war. Mein Vater hätte das nie gemacht und solche Sachen. Also von meiner Mutter habe ich diese Risikofreude mitbekommen, von meinem Vater die Kreativität und das Vertrauen von beiden. Das. Und ich habe auch mitbekommen, das ist mir letztens erst gekommen, irgendwie, dass ich mir gar nicht so viele andere Meinungen einhole, sondern mich selbst glaube. Ich kann mich erinnern, ich habe meinen Vater vor 10 Jahren oder so, als ich mich selbstständig gemacht habe, gefragt, was sagst du, soll ich das machen, was hältst du davon? Und mein Vater hat gesagt, stell mir die Frage nicht, ich kann sie dir nicht beantworten, du weißt es besser als ich. Und dieses, du weißt es besser als ich und frag eher die Leute, die schon dort sind, wo du sein möchtest, nach Feedback und nicht Leute, die vielleicht ein, zwei Schritte zurück sind. Ja, das haben sie mitgegeben, würde ich primär sagen.
Das Unternehmerische hast du ja relativ schnell erkannt, weil du hast ja mit 15 deinen ersten Exit gemacht, wie ich gehört habe aus den ganzen Podcasts.
900 Euro.
Für ein paar, ja, knapp 3.000 Euro waren es definitiv, ne? Aber da hast du ja im Endeffekt schon gelernt, man kann mit wenig Aufwand sehr viel schon machen, definitiv. Na, da ist dann die Lunte gekommen, oder?
Ja, ich habe damals so Grafikdesign gemacht, Webseiten und wollte mir eine Konsole kaufen, so eine Xbox. Und wollte meine Eltern aber nicht fragen, weil es ziemlich viel Geld war. Und ich habe dann einfach so Webseiten in so ein Online-Forum gestellt für 20, 30 Euro das Stück. Und die sind dann alle weg gewesen an dem Wochenende. Da habe ich gemerkt, okay, funktioniert anscheinend. Und irgendwie bin ich dann immer da dran geblieben und habe das immer weitergemacht, ja.
Was ich sehr spannend finde, ist ja, dass, wie du auch immer sagst, die Marketer und Startups sprechen immer von der Idee. Ja, I have a new idea, I have to build a company, I have an idea, ich muss das und das machen. Und du bist derjenige, der sagt dann drauf, forget it, von der Idee alleine wirst du nicht reich. Ne? Das ist sozusagen ja so deine Philosophie auch, wo du sagst, okay, man muss ich nicht immer alles neu erfinden, sondern geht eher um die anderen Dinge des Lebens.
Ja, also man muss immer die eigene Zielsetzung kennen. Ist es Geld zu haben? Und wenn ja, warum will man Geld verdienen? Ich glaube, jeder, der im unternehmerischen Umfeld tätig ist, da geht es natürlich auch um Geld, aber das darf nicht der einzige Driving Factor sein. Also Leute, mit denen ich spreche, die jetzt eher wirklich komplett am Anfang sind oder gar keine Berührung haben mit der unternehmerischen Welt, die überschätzen die Idee massiv. Ich bin sogar eher der gegenteiligen Meinung, dass in 80% der Fälle es sogar kontraproduktiv ist, wenn man eine außergewöhnliche Idee hat, weil das heißt, sie ist nicht validiert. Die Dinge, die sich nie ändern werden, sind die, wo es gute Opportunities gibt, wenn man sie einfach nur besser macht und nicht was komplett Neues erfindet. Und so TV-Sendungen wie die Höhle der Löwen oder 2 Minuten, 2 Millionen in Österreich, wo ich auch ein bisschen mitgewirkt habe, suggerieren halt ein bisschen dieses Bild. Du brauchst irgendeine neue, ausgefallene Idee, was völlig Blödsinn ist. 95% der Unternehmer machen Dinge, die es schon immer gab. Restaurants, Online-Marketing-Agenturen, Sales, Vertrieb, whatever. Ja, deswegen, die Idee ist eher kontraproduktiv, meistens.
Im Marketing geht es um die Einzigartigkeit, definitiv. Aber warum scheitern dann wirklich so viele? Ich meine, du hast angesprochen die TV-Sendungen. Da wissen wir auch, dass sozusagen das Interesse abnimmt, definitiv. Ne? Früher war das der große Boost, jetzt ist es eher schon rückläufig. Es ist schon mehr eine Marketing-Show geworden, als definitiv früher, wo Investoren interessiert waren. Ich meine, ich habe mal gestern eben auf Puls 4 die österreichische Version. Sehr anstrengend, würde ich sagen. Also es war wirklich halt viel Show. Warum scheitern dann wirklich so viele? Fehlt ihnen der Businessplan? Fehlt ihnen sozusagen das Projektmanagement? Die richtige Manpower im Hintergrund? Was sind dort die Skills, die sie nicht haben?
Ich glaube, da gibt es echt viele Antworten drauf. Also ich würde jetzt mal sagen, der Grund, der mir am häufigsten unterkommt, irgendwie warum irgendwie Brands oder Unternehmen scheitern, ist, weil sie einfach aufs falsche Pferd setzen. Ich habe schon so viele super smarte Unternehmer scheitern sehen und welche, die ich jetzt eher als das Gegenteil von super smart bezeichnen würde, habe ich erfolgreich werden sehen, einfach weil sie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort das richtige Thema gepickt haben. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, viele können einfach nicht umsetzen vernünftig. Also denen fehlt einfach das Skillset. Ich habe vorhin einen Call gehabt mit Coaches von mir, haben richtig gute Ideen teilweise und so weiter, aber die können die nicht umsetzen, weil ihnen Designer fehlen. Und dementsprechend, sie schaffen es nicht, der potenziellen Zielgruppe da draußen ihre Idee überhaupt mal zu präsentieren. Oftmals ist es, man vergambelt sich, also man geht zu große Risiken ein. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Gründe, warum man scheitern kann. Ist ja eher sogar die Norm, dass man scheitert, aber die zwei, drei werden jetzt die häufigsten, die mir irgendwie unterkommen, würde ich sagen.
Eine Lebensphase muss ich ansprechen, obwohl du schon sehr oft darüber gesprochen hast. Dein Performance-Marketing-Erfolg bei Waterdrop. Waterdrop ist ein Unicorn, das aktuell über 100 Millionen Euro Umsatz macht. In der Bewertung liegen sie, glaube ich, derzeit schon fast bei 1 Milliarde Euro. Und du bist ja dort sehr früh an Bord gekommen, warst, glaube ich, sogar die Nummer 5. Was war denn das Faszinierende für dich bei Waterdrop?
Also ich würde es nicht so sagen, dass ich da gekommen bin und auf einmal ging alles mega gut. Das war einer meiner ersten Kunden als Freelancer. Was hat mich fasziniert? Also die Gründer. Es sind drei Gründer. Martin, der wahrscheinlich der smarteste Businessman ist, den ich bisher kennengelernt habe. Sein Bruder Henry und Christoph. Also sie haben einfach ein mega Trio hingelegt. Und das hat mich begeistert. Zweitens habe ich einen ganz spannenden Deal gehabt mit denen. Also ich habe mehr bekommen, wenn es besser funktioniert hat. Das hat auch für mich einen richtigen Anreiz gesetzt. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also als ich dazugekommen bin, hatten die im Online-Store irgendwie 2.000 Euro Umsatz im Monat. Als ich gegangen bin, glaube ich, waren sie bei 80 Millionen im Jahr. Diese ganze Journey mal zu sehen und überhaupt mal zu sehen, was möglich ist. Also irgendwie von, als wir gestartet sind, hatten die ein kleines Büro im ersten Bezirk. Es war wirklich eine Wohnung. Und jetzt haben die, ich glaube, 40 Stores weltweit. Und ich bekomme immer wieder von Freunden und Bekannten auf WhatsApp Fotos zugeschickt, die irgendwo im Urlaub sind. Vorgestern hat mir ein Freund, der gerade in Miami ist, ein Foto geschickt von einem Waterdrop-Store in Miami. Das ist crazy, hast du da nicht mitgearbeitet und so weiter und so fort. Und allein das mal zu erleben, also wenn Personen, die man kennt, mit denen man jeden Tag zusammengearbeitet hat, sowas aufbauen, und man selbst war einen Teil der Reise dabei, hat bei mir diese Barriere ein bisschen zerschlagen, diesen Glaubenssatz, dass solche Dinge gar nicht möglich sind und unrealistisch sind.
Das war schon 2018. Parallel hast du ja deine eigene Agentur gegründet.
Also ich war nie bei denen angestellt.
Ja, genau. Richtig, ja. Aber da hast du jetzt sozusagen deine Growth and Brand Building Agency gegründet im AdHouse. Wenn ich auf der Webseite bin und mich nicht als Marketinger auskenne, bin ich ein bisschen verwirrt. Vielleicht kannst du kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was sie eigentlich wirklich sozusagen dort macht. Das wäre ganz cool.
Ist auch gar nicht so einfach zu erklären, was machen wir. Wir machen eigentlich holistisches Marketing, das heißt, wir stürzen uns nicht einfach nur auf einen Teilbereich, dass wir sagen, wir machen jetzt Facebook-Ads oder so, sondern wir sind der festen Überzeugung, das funktioniert nicht. Ein Zahlenschluss muss aufgehen, also geht nur dann auf, wenn irgendwie alle 4 Zahlen stimmen und nicht eine. Und deswegen nehmen wir jeden Bereich selbst in die Hand. Wir haben keine klassischen Kunden mehr, sondern wir haben eigentlich nur Joint-Venture-Partner. Wir haben eigentlich 2 große Themenbereiche. Einmal haben wir E-Commerce und einmal Lead-Gen, also Generierung von Anfragen. E-Commerce, damit habe ich operativ nicht wirklich was zu tun. Da gibt es ein separates Team mit dem Bernhard, der das führt, der das wirklich Weltklasse macht. Das ist historisch gewachsen aus Waterdrop und so weiter. Und dann vor so 2,5 Jahren habe ich mich dazu entschieden, dass ich gerne in diese andere Richtung gehen möchte, also eher so Personenmarken aufbauen. Und wir gehen mit denen in Partnerschaften ein. Also wir haben zum Beispiel 2 der bekanntesten Finanzinfluencer in Europa bei uns, Immo Tommy und Professor Finanzen. Und mit denen haben wir Ausbildungen auf den Markt gebracht. Eine zum Thema Vermögensaufbau mit Immobilien und eine zum Thema Aktien, Wertpapiere und ETFs. Und dann geben wir Joint Ventures ein. Das heißt, wir launchen gemeinsam Produkte und teilen uns die Profite. Und wir machen dann wirklich alles. Also vom Grafikdesign bis hin zur Positionierung, bis hin zu den Ads, Funnel, E-Mail-Marketing. Also wirklich die gesamte Klaviatur spielen wir da.
In diesem Zusammenhang möchte ich ja ein Zitat von dir erwähnen. Du hast mal gesagt, ich sehe es ungern, wenn Unternehmen das Potenzial nicht ausschöpfen, wenn es einen Missing Link gibt, der ihnen fehlt. Das heißt, du siehst relativ schnell, wo es hapert, oder?
Ja, halt aus meinem Point of View. Also es gibt wahrscheinlich mega viele Dinge, die ich nicht sehe, aber man weiß ja nicht, was man nicht weiß. Also ein gutes Beispiel war es zu Beginn, als ich hier angefangen habe. Ich habe mir gedacht, hey, das Logo müssten wir überarbeiten. Aber du warst halt so unternehmerisch offen, hast sofort gesagt, ja, gerne, let's go. Und sowas mache ich halt gerne. Wenn ich weiß, dass ich mit meinen Skills irgendwo unterstützen kann und das Ganze ein bisschen nach vorne bringen kann. Ich finde es immer irrsinnig schade, wenn ich jemanden mit einem guten Produkt, einer guten Dienstleistung sehe oder manchmal auch mit einer guten Idee. Aber sie schaffen es nicht, diese Ideen in die reale Welt zu bringen, weil ihnen halt das Skillset fehlt. Und das machen wir.
Ich sitze ja seit 20 Jahren auf der Agenturseite und mein Erfolgsrezept war immer, ehrlich zu sein, dem Kunden zuzuhören und ihm nicht wirklich alles zu verkaufen, was er eventuell gar nicht braucht. Wie war denn es bei dir? Welche Erfahrungen hast du denn in den letzten Jahren gemacht?
Ich hatte ein bisschen das Glück, dass Waterdrop war mein 3., 4. Kunde. Und das war relativ schnell auch für mich ziemlich lukrativ. Dementsprechend war ich nicht in der Position, dass ich jetzt jeden Kunden annehmen musste, aber ich habe Verständnis dafür, wenn man sich erstmal ein bisschen finanzielle, wie soll ich sagen, Sorgen vom Hals schafft, indem man halt einfach Kunden annimmt, die einfach die Rechnungen bezahlen. Ich würde erst sagen, die letzten 2 Jahre haben wir angefangen, wirklich nur mehr mit Unternehmen zu arbeiten, auf die wir auch wirklich Lust haben. Das liegt nicht immer nur an den Menschen, dass wir auf die keine Lust haben, das ist in den seltensten Fällen, sondern manchmal können wir uns mit dem Produkt nicht identifizieren oder was auch immer. Die Kommunikation ist mühsam und so weiter und so fort. Ja, zu Beginn habe ich bestimmt den einen oder anderen Kunden angenommen, den ich nicht angenommen hätte, wenn da nicht ein Price-Tag dran gehangen wäre. Heutzutage sind wir da viel fokussierter. Mhm. Ja.
Wenn wir beim E-Commerce bleiben, die Benchmark liegt ja bei 10-15% EBIT-Marge. Das ist schon ziemlich hoch und wird auch immer schwieriger, weil eben dieser ganze Conversion-Cycle sehr lange dauert und die Firmen brauchen immer mehr und mehr Atem und mehr Geld, um hier sozusagen erfolgreich zu sein, weil halt die großen Player wie Amazon und Co. wirklich den Markt platt machen. Wie kann denn aus deiner Sicht so eine optimale Strategie für die Brands aussehen, um überhaupt im E-Commerce-Bereich noch erfolgreich zu sein?
E-Commerce ist tatsächlich sehr schwer. Du hast halt relativ hohe Cost of Goods in der Regel über bezahlte Performance-Kanäle. Also die Klicks werden teurer, immer mehr Competition. First Purchase profitable zu sein, also beim ersten Verkauf schon einen Profit zu generieren. Das ist, glaube ich, wirklich tricky. Früher, vor 5-6 Jahren, konnte man alles Mögliche verkaufen online und man war profitabel beim ersten Sale. Also ich glaube, jetzt ist es wirklich deutlich, deutlich schwerer geworden. Was kann man machen? Also wirklich gute Produkte haben, vor allem nicht austauschbare Produkte. Die meisten haben halt wirklich, weiß nicht, das 100. Vitamin C Supplement einfach mit einem anderen Label. Einzigartiger sein ist, glaube ich, eine Sache, die man machen kann. Wenn man E-Commerce startet, dann nicht irgendwie mit einem kleinen Budget starten, sondern auch genügend finanzielles Stamina haben, dass man sagt, okay, wir probieren jetzt einfach mal ein Jahr Dinge aus. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht, aber das, glaube ich, kann man machen und ja, idealerweise auch Produkte mit hohen Margen haben. Deswegen haben wir uns auch ein bisschen vom E-Commerce abgewendet, ehrlicherweise, weil es einfach super schwer geworden ist.
Gut, aber welchen Einfluss haben jetzt diese ganzen Influencer? Das Social Selling ist doch ein Riesenthema geworden, meiner Ansicht nach, aber haben die doch immer so eine Relevanz wie früher oder ist das auch ein Bereich, der langsam abnimmt?
Es hat sich extrem verändert. Also als ich bei Wardrobe begonnen habe damals, waren wir mit fast allen Ads profitabel, weil es einfach war. Und dann ist ein bisschen schwieriger geworden, dann haben wir angefangen, sehr stark mit Influencern zusammenzuarbeiten, also monatlich eine hohe 6-stellige Summe alleine für Influencer ausgegeben. Und das hat auch irrsinnig gut funktioniert. Also Influencer bewerben deine Produkte, aber irgendwann hat jeder Influencer gefühlt jedes Produkt auch schon beworben und dann geht die Effektivität ein bisschen verloren. Und heutzutage hat sich das halt sehr stark in der Creator Economy geschiftet. Das heißt, Influencer launchen ihre eigenen Produkte. Wobei man da merkt, das ist halt auch vergleichsweise wenig nachhaltig bei den meisten. Also keine Ahnung, wenn eine Kim Kardashian jetzt mit Skims so eine Shapewear-Brand launcht, das hat natürlich ein Gewicht. Aber man merkt es jetzt auch bei irgendwelchen Influencern, launchen Produkte, die funktionieren ein paar Monate gut, aber dann ist es wieder abgeebbt und ja.
Wohin geht der ganze sozusagen E-Commerce-Trend mittelfristig? Wir betreuen ja auch Unternehmer im E-Commerce-Bereich und die fragen uns auch, okay, was soll man machen, wohin sollen wir uns entwickeln?
Ich habe mich letztens mit dem Martin vom Wardrobe mal wieder getroffen, mache ich auch zweimal im Jahr. Er meint halt, Multichannel ist der Way to go, das sehe ich auch so. Also dass man wirklich offline präsent ist und so weiter und so fort und auf Amazon, aber auch mit einem eigenen Online-Shop, also dass man nicht einfach nur, wie sagt man, auf einer Säule alles aufbaut, weil die Säule Meta-Ads kann ja jederzeit wegbrechen, was machst du dann? Ja, also ich glaube, Multichannel ist ein Weg und der zweite ist natürlich auch, dass du etwas machst, was nicht ein völlig austauschbares Produkt ist. Was ich damit meine, ist, dass mehr in Research und Development fließt, dass man außergewöhnlichere Produkte produziert, dass man generell versucht, die Supply Chain so zu optimieren, dass man höhere Margen hat, dass man kreativeres Marketing betreibt. Also gefühlt machen alle auch sehr austauschbare Werbeanzeigen und die Landingpages sehen alle gleich aus und der User hat keinen oder oftmals keinen expliziten Grund, genau dieses Produkt zu picken. Und was natürlich auch hilft, ist, wenn man einen strategischen Partner im Rücken hat, der einen auch mal durch ein bisschen turbulentere Zeiten irgendwie begleiten kann. Das haben wir auch gemerkt.
Kommen wir nun zur Digitalisierung und zur digitalen Reife. Du weißt ja, die 1-2-3-10 Digital Consulting fungiert ja als Beratungshaus für digitale Transformation. Das ist ja sozusagen unser Kernbusiness. Dem Ziel erstens Effizienzsteigerung, ja, und das zweite Ziel ist Rentabilitätssteigerung. Und das sind Ziele, die eben Unternehmern wirklich über die nächsten Jahre verfolgen müssen. Wenn du jetzt an dein Business denkst, da sind das die gleichen Ziele, die ihr von den Unternehmern bekommt, Effizienz und Rentabilität?
Am Ende des Tages geht es allen um Rentabilität. Alle wollen Geld verdienen. Das ist so gefühlt die einzige KPI, die meisten wirklich verfolgen. Ich glaube, die Brands, mit denen wir arbeiten, sind auch ein bisschen weniger vergleichbar mit den Brands, mit denen ihr arbeitet. Ihr habt halt, glaube ich, zu wissen, relativ viele Konzerne, wirklich gestandene Unternehmen. Bei uns sind es eher Einzelpersonen, Experten, Coaches und so weiter. Da ist schon deutlich ein anderes Goal dahinter. Ist oftmals auch ein bisschen weniger nachhaltig. Da geht's mal 2-3 Jahre, dann macht man was Cooles und dann kommt wieder was Neues. Es ist sehr viel kurzlebiger geworden. Aber ja, also Effizienz würde ich jetzt mal übersetzen in unserer Welt einfach auf Speed of Execution. Das heißt, sehr schnell sehr viele Dinge testen, um schnell herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Auf jeden Fall. Und Rentabilität sowieso. Also in manchen Fällen macht es natürlich auch Sinn, ein Unternehmen oder eine Marke digital zu transformieren, wo man sagt, hey, wir müssen nicht gleich von Anfang an rentabel sein, sondern in Jahr X, Y und Z, wie auch immer. Ja, aber ich würde es auch so zusammenfassen.
Wir haben ja bei unserem Reifegradmodell 3 Phasen. Wir nennen das Framing, Mapping, Playing, also ein klassisches Baukastenmodell. Diese 3 Phasen schaffen im Endeffekt das Fundament für die digitale Transformation. Ja. Aber im Grundprinzip braucht ihr auch sozusagen, um erfolgreich zu sein im Performance- oder E-Commerce-Marketing, auch ein qualitatives, hochwertiges Fundament, um darauf aufbauen zu können, was die meisten vergessen. Ne? Das ist immer so eine Geschichte, die wir auch bei den Unternehmern merken. Es denkt niemand an das Fundament. Es gibt Abteilungen, die jeder macht irgendwas, aber sie haben keine Basis, auf das sie aufbauen. Und das ist wahrscheinlich in einem Bereich auch so, oder?
Ja, 100%. Also wir sagen immer, das Fundament ist in erster Linie mal ein richtig gutes Produkt. Weil du kannst natürlich was verkaufen, aber wenn Leute dann merken, hey, der hat underdelivered und overpromised, ist auch nicht ideal. Wir versuchen genau das Gegenteil zu machen. Dann kann auch etwas nachhaltig wachsen. Das zweite ist, dass die Marke, die Positionierung, das Branding und so weiter wirklich auf einem sehr hohen Niveau ist, damit das Ganze auch zieht und so eine Anziehungskraft hat, man nicht mit der Brechstange versuchen muss, Marketing zu betreiben. Und dann muss natürlich auch alles andere drumherum stimmen. Also die Performance-Marketing-Strategien, die Wordings, die Zielgruppendefinition, die Landingpages und Funnel und so weiter und so fort. Also ohne ein stabiles Fundament braucht man an Skalierung gar nicht erst zu denken, meiner Meinung nach.
Bei unserer digitalen Transformation und bei dem Reifegradmodell haben wir 4 Bereiche, Strategie, Prozesse, Kanäle und Ressourcen. Und Ressourcen ist ja das Riesenthema Nummer 1. Ne? Also Ressourcen erkrankt überall, ja, weil es gibt relativ wenig gute Leute. Und war das der Grund, warum du eben das Unternehmen in dem Full-Stack-Marketer gegründet hast, weil du gemerkt hast, okay, es gibt keine gescheite Ausbildungsplattform für gescheite Marketer? Ist das so gewesen?
Ja, wir haben 2 Probleme gehabt, also nicht wir, sondern wir haben gesehen, Unternehmen, die sich bei uns melden, haben 2 Probleme. Auf der einen Seite fehlen denen gute Marketer. Es gibt einfach wahnsinnig wenige Marketer da draußen, die wirklich die gesamte Klaviatur spielen können und alleine ein Projekt auch mal schieben können, ohne dass sie 10 weitere Menschen brauchen. Und das zweite ist, es gibt super viele Unternehmen da draußen, die haben, wie ich schon vorhin gesagt habe, gute Ideen, Produkte, Dienstleistungen, aber absolut keinen Plan, wie machen wir das jetzt mit Online-Marketing erfolgreich. Und wir haben uns gedacht, hey, wir könnten noch diese 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir bilden richtig gute Marketer aus, wir vermitteln die an die Unternehmen und begleiten die dann auch noch 6 bis 12 Monate, weil wir natürlich auch jahrelange Erfahrung haben und also Ressourcen ist definitiv ein Riesenthema.
Wie funktioniert jetzt dieser Bewerbungsprozess, wenn ich jetzt sozusagen bei euch sozusagen an diesem Ausbildungsprogramm teilnehmen möchte oder wie komme ich als Firma dann an die Leute ran? Wie funktioniert das Modell?
Also oftmals haben wir Unternehmen, die kommen zu uns, die haben schon jemanden in-house, der im Marketing einen soliden Job macht, aber wo sie sagen, da geht noch mehr, wir schöpfen bei weitem nicht unser Potenzial aus. Dann begleiten wir quasi den In-house-Marketing-Mitarbeiter über 12 Monate zum Beispiel mit Live-Calls und Vorlagen und wir haben gemeinsam einen Slack-Kanal, wo man Fragen stellen kann und so weiter und so fort. Also es ist auch eher eine Beratung, würde ich sagen, oder ein Sparring. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch so ein kleineres Programm, wo wir wirklich Solo-Marketer ausbilden. Und wenn eine Brand zu uns kommt und im Erstgespräch sagt, hey, ich habe aktuell keinen Inhouse-Marketer oder Marketerin, die ich ausbilden lassen könnte, aber ich würde gerne, dann sagen wir, hey, win, 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 wir haben jemanden, den haben wir ausgebildet, den können wir dir vielleicht vermitteln und dann sind alle Seiten happy und ja, so funktioniert das in der Regel, so ein klassisches Matching.
Aber welche Leute bewerben sich bei euch? Sind das die FH-Abgänger, Uni-Abgänger oder sind das Quereinsteiger? Wie schaut das da aus?
Also von den Einzelpersonen sind das oft wirklich einfach Individuen, die sagen, ich interessiere mich für Online-Marketing, ich würde gerne das alles, was irgendwie du machst, auch erlernen. An Unis lernt man oft ja nur theoretisches Marketing, was mit der Realität absolut gar nichts zu tun hat. Das ist bei mir oftmals eher sogar so eine Red Flag im Bewerbungsgespräch, wenn ich ganz ehrlich bin. Genau, also es sind Quereinsteiger oder Leute, die gerade von der Uni kommen. Und Unternehmen, das kommt viel aus dem eigenen Netzwerk, ehrlicherweise. Wenn ich irgendwo spreche bei irgendwelchen Events oder so, dann spricht sich das irgendwie herum und Leute sagen, sie würden gerne mit uns als Agentur zusammenarbeiten, aber wir nehmen keine Kunden auf, dementsprechend kommen die dann zu Fullstack, ja.
Du hast auch immer über den Mehrwert gesprochen, also dass der Mehrwert im Endeffekt sehr wichtig ist, aber Mehrwert bietest du ja auch sozusagen allen Marketing an. Das heißt, du hast ja sozusagen die One-Person Marketing Society gegründet. Wahrscheinlich ist das zu langweilig im Leben, weil du im Endeffekt noch ein drittes Feld aufgemacht hast. Hier geht es im Endeffekt um den Club der Marketing-Millionäre, wie ich gelesen habe. Und hier kommt die Elite aus Europa und der Welt zusammen, um zu networken, sich auszutauschen und gemeinsam über neue Trends und Entwicklungen zu diskutieren. Wie bist du denn auf dieses Businessmodell gekommen?
Also man muss dazu wissen, mich hat es immer ein bisschen hingetrieben, oder sagen wir es mal so, als ich in so klassischen Konzernen gearbeitet habe, war mir das zu langweilig. Irgendwie habe ich gemerkt, keine Ahnung, da verdient fast niemand richtig großes Geld und Geld ist nicht der einzige Faktor, aber das war doch etwas, was mich angetrieben hat und ich habe mir irgendwie die Frage gestellt, ich kann mich noch gut erinnern, bei einem der drei Arbeitgeber, ich sage jetzt nicht welchen, habe ich am Parkplatz geparkt und alle Autos waren halt einfach so semi-cool. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn da kein einziges richtig gutes Auto auf dem Parkplatz ist, bin ich an der falschen Stelle. Und dann bin ich ein bisschen diese, wie viele erfolgreiche Unternehmer, die ich kennengelernt habe im Online-Marketing, Unternehmerinnen, habe ich einfach gegoogelt nach Online-Geld verdienen und habe dann halt so Online-Marketing entdeckt, Affiliate-Marketing und so weiter und so fort. Und bin dann halt in so einen Kreis gekommen von Leuten, die Kurse verkaufen, die Marken aufbauen, Agenturen haben. Und da habe ich gemerkt, okay, im Gegensatz zu dieser Konzernwelt, aber auch im Gegensatz zu dieser Startup-Welt, verdienen diese Leute Geld. Wir machen schöne Urlaube, haben Häuser und so weiter und so fort. Und dann hat es mich da hingetrieben. Und das, was mich dann in dieser Welt ein bisschen gestört hat, ist, sehr viele haben Produkte ohne großen Mehrwert verkauft. Aber die waren sehr gut im Marketing. Und dann kam mir der Gedanke, hey, es wäre doch eigentlich cool, wenn man Produkte mit einem Mehrwert vermarktet und dann aber auch gleichzeitig gutes Geld verdient. Und dann habe ich angefangen, mir so meinen eigenen Circle aufzubauen von Unternehmern und Unternehmerinnen, die top im Marketing sind, die auch wirklich wahnsinnig gutes Wissen haben, aber auch menschlich die richtigen Werte vertreten. Ja, und mein Netzwerk ist immer größer geworden. Ich habe selbst dann an solchen Masterminds teilgenommen, fand das immer mega wertvoll. Es war immer super teuer, aber das war, kann man halt steuertechnisch schön absetzen, weil es ja doch ein Business-Event und meine letzten paar Jahre bestimmt auf 20 oder so. Aber ich habe immer wieder bei der einen oder anderen Mastermind gemerkt, so ganz, also ich würde ein paar Dinge anders machen. Und dann irgendwann, also letztes Jahr, war das im Februar oder so, ich mir gedacht, jetzt mache ich einfach eine eigene. Und schon eine eigene Welt, muss man sagen. Also es sind schon diese Make Money oder get Rich Quick Leute. Aber das Event war phänomenal. Wir haben 35 coole Marketer und Marketerinnen da gehabt und ist eigentlich invite only. Also wir sind auch jetzt schon wieder ausverkauft. Ich habe das heute gepostet und ist schon wieder full. Ja, so bin ich da irgendwie hingekommen. Ich habe einfach das Event für mich selbst gebaut, auf dem ich gerne früher gewesen wäre.
Ein sehr exklusiver Club. Das heißt, man muss sich bewerben und dann hat man vielleicht die Chance, daran teilnehmen zu dürfen und dafür viel Geld zu bezahlen.
Ich kann ja gerne ein paar Zahlen auspacken. Ja. Also das Ticket kostet 12.000 Euro
okay. Für
3 Tage. Aber wir verdienen daran fast gar nichts. Also das ist in Genf dieses Mal. Ich glaube, alleine für die Hotels, für die Teilnehmer haben wir 120.000 Euro gezahlt. Absurd. Also wir sind damit so break-even. Wir machen das auch nicht mit dem Geld, sondern das wertet halt unsere Marke nach außen hin massiv auf. Wenn so die besten Online-Marketer im deutschsprachigen Raum zu uns kommen, dann gibt uns das ja auch ein bisschen Credibility und ist halt ein Marketing-Vehikel für uns und ein Wochenende, was allen richtig viel Spaß macht.
Also wie wir beide vor 10 Jahren zusammengearbeitet haben, hast du ja schon den kreativen Part übernommen, definitiv. Und du warst damals sehr genau und hast mir auch sehr plakativ mitgeteilt, was gut ist, was passt, was nicht passt. Ich war doch ein bisschen vielleicht old-fashioned, obwohl ich doch versucht habe, viele neue Dinge anzugehen. Ich habe das damals sehr cool empfunden. Und im Grundprinzip gibt es ja viele Unternehmen, die sehr old-fashioned strukturiert sind. Ne? Und dann gibt es ja dann euch auf der anderen Seite, die anders arbeiten. Im Endeffekt kann man es vergleichen. Es gibt hier die Excel-Liebhaber. Bei euch gibt es die Moodboards. Ne? Wie spielt das zusammen bei euch, wenn ihr Kunden beratet? Das ist sehr, sehr schwierig Frage. Wahrscheinlich, oder?
Ja, weil du vorhin gesagt hast, ich bin sehr genau. Das würde ich so nicht ganz unterschreiben. Ich glaube, ich bin eher, also kommt drauf an, wie man es betrachtet. Aber ich bin definitiv eher die kreativere, vielleicht ein bisschen chaotischere Person. Aber wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann weiß ich schon sehr genau, was ich gerne haben will. Und dann kann ich das auch kommunizieren. Und wie kombiniere ich diese zwei Dinge? Also ich supplementiere das einfach. Ich habe die richtigen Leute im Team, die, also was ich mir sehr gerne mache, ist, wenn ich eine Person im Team habe, und das mache ich auch bei mir, führe ich immer eine Liste von jeder Person mit so einer Soll- und Haben-Seite. Oder nicht eine Soll und Haben, sondern was macht die Person gut und gerne und was macht sie nicht so gut und nicht so gerne. Und irgendwann habe ich verstanden, es gibt Menschen da draußen, die machen die Dinge, die ich nicht so gut und nicht so gerne mache, machen sie gerne und gut. Und dann versuche ich halt eben genau das auszubalancieren. Das heißt, ich habe Leute im Team, die lieben Zahlen und sind absolute Zahlen-Nerds, aber wenn ich denen ein Moodboard zeige, dann kippen die um. Und bei mir ist es umgekehrt. Ich musste mir mit den Jahren halt beides aneignen, weil Unternehmen führen ohne Zahlen halbwegs im Griff zu haben, ist auch nicht so einfach. Wir decken halt beides ab. Wir haben Leute dafür und das funktioniert mal weniger gut, mal besser, aber in Summe passt es.
Eine lustige Geschichte noch, als sozusagen wir beide zusammengearbeitet haben, also wie du das Logo entwickelt hast, kann mich noch gut erinnern. Es ist ja sozusagen ein Fenster mit 4 Zeichen, ja, 1, 2, 3, C. Und genau zur selben Zeit hat damals Windows sozusagen auch das Logo entwickelt, also eben das Windows-Fenster. Und ich habe dann zu dir gesagt, das schaut ja ähnlich aus wie Windows, wie Microsoft. Und du hast gesagt, scheiß auf Windows, wir sind 1, 2, 3, C, das ist viel cooler und wir machen das so, wie wir glauben. Das war sozusagen für mich so eine Erinnerung, das war damals schon sehr lustig.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ja. Ich kann mir schon denken, dass ich sowas gesagt habe. Merkt das aktuell jetzt, wir werden links und rechts von direkten Konkurrenten kopiert, also wirklich dreist kopiert. Und irgendwann habe ich verstanden, das eher so als Auszeichnung zu sehen. Wenn man kopiert wird, dann macht man irgendwas richtig. Wenn man nicht kopiert wird, dann sollte man sich eher ein bisschen Sorgen machen. Und es gibt ja nichts, was man komplett neu erfinden kann. Es gibt auf dieser Welt schon fast alles. Also wenn man nicht komplett 1:1 kopiert, sondern sich halt inspirieren lässt, ein paar Elemente übernimmt, dann finde ich das ja in Ordnung und schmeichelnd. Da gibt es ja das Wort im Französischen so Hommage. Ein Hommage ist ja, du machst etwas sehr Ähnliches und sagst damit quasi, dass jemand anderes etwas gut gemacht hat. Wir haben ja doch ein paar Sachen anders gemacht. Also wir haben ja dann Zahlen drinnen gehabt und andere Farben. Ja. Aber heutzutage würde ich es vielleicht ein bisschen anders angehen, das Ganze. Aber das Logo ist ja tipptopp und ist zeitlos.
Aber wir fassen zusammen, Microsoft Windows hat uns kopiert und wir waren die Ersten, die mit dem Logo draußen waren.
Genau so war das, ja.
Genau. Wir kommen schon zum Schluss zu unseren 1-2-3 Fragen. 1-2-3. Wobei es bei der ersten Frage nur eine Antwortmöglichkeit gibt, bei der zweiten 2 und bei der dritten 3. Und los geht's. Meine erste Frage. Welches Bild hast du mit deinem Handy zuletzt gemacht, welches wirklich hohe Interaktionsraten bekommen hat?
1. Welches sehr hohe Interaktionsraten bekommen hat? Ich war in einem teuren italienischen Restaurant im ersten Bezirk und habe mein Essen fotografiert.
Okay, alles klar. Die zweite Frage, du machst ja nun seit Jahren schon einen Top-Job. Welche zwei Dinge verunsichern dich noch einmal und machen dir sogar Angst?
2. Mich verunsichert es, wenn Leadpreise teuer werden, immer noch. Was macht mir Angst? Also im beruflichen Kontext macht mir nicht so viel Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Also klar, so ganz große Investitionen, ich will es nicht als Angst betiteln, aber es ist so ein Grübeln und so weiter. Also große Investitionen und generell alles, was mit dem Thema Kosten zu tun hat und finanzielle Risiken, weil wir gehen doch relativ viele Risiken immer wieder ein.
Ja. Dritte Frage, welche drei Themen würdest du Unternehmern mitgeben, um erfolgreich die digitale Transformation zu meistern?
3. Das Nummer 1 Ding ist, glaube ich, das Ego aus dem Weg zu räumen und sich einzugestehen, dass man eigentlich relativ wenig Ahnung hat oftmals und sich dann Experten dazu holt und nicht glauben muss, dass man alles selber irgendwie hinbekommen muss. Das ist das Erste, also Ego aus dem Weg räumen. Das Zweite ist durchaus auch investieren. Also von nichts kommt nichts. Und bereit sein, sich Experten einzukaufen oder Veranstaltungen zu gehen und einfach mal ein Investment zu tätigen. Und das Dritte wäre Speed, würde ich behaupten. Also es dreht sich schon alles sehr, sehr schnell. Und man darf nicht zu lange Entscheidungswege haben und so weiter und so fort, sonst hinkt man immer völlig hinterher.
Lieber Adis, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war mir eine große Freude, nach über 10 Jahren die erfolgreiche Karriere mit einem Ex-Mitarbeiter Revue passieren zu lassen. Danke auch für deine spannenden Einblicke in die aufregende Welt des Marketings.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich nicht bis wieder in 10 Jahren. Generell auch danke einfach, dass ich damals die Chance bekommen habe, bei dir auch viel zu lernen und meine ersten Schritte in der beruflichen Welt zu gehen. Also ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit zurück. Hat Spaß gemacht.
Bitte gerne. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserer aktuellen Podcast-Folge die digitalen Herausforderungen im Marketing näher bringen konnten. Bei etwaigen Fragen stehen wir mit digitaler Kompetenz jederzeit zur Verfügung. Und nicht vergessen, ohne Fundament geht gar nichts. In diesem Sinne, bis bald und bleiben Sie open-minded. Ihr Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten für Orientierung, Planungssicherheit und Umsatzstärke.